Flux FM, was für ein Leben. Außergewöhnliche Biografien auf Flux FM.
Wie viele schräge Typen habt ihr schon im Bus erlebt? Die mit zu lauter Musik, die diskutieren, die plötzlich verschwinden und ihr halbes Leben liegen lassen. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr sitzt nicht hinten im Bus, sondern ganz vorne. 8 Stunden am Tag, jeden Tag, seit Jahrzehnten. Hi, ich bin Matti Geier und hier im Podcast spreche ich regelmäßig mit Menschen, die wirklich was erlebt haben. Keine glatten Lebensläufe, sondern echte Geschichten. Heute geht's um Antje Bösler. Die habe ich bereits vor ein paar Jahren mal interviewt und ich habe auch ihr Buch gelesen. Tagebuch einer Berliner Busfahrerin. Da geht's um Polizeieinsätze in der Pinkelpause, um Fahrgäste, die komplett eskalieren und um Momente, die so typisch Berlin sind, dass man gleichzeitig lachen und den Kopf schütteln will. Ich habe mit ihr gesprochen über die verrücktesten Erlebnisse, die härtesten Situationen und warum sie diesen Job trotzdem liebt.
Und das ist meine Geschichte. Außergewöhnliche Lebensgeschichten auf Flux FM.
Dass dir so viel passiert ist, hängt ja, glaube ich, auch mit deiner offenen Art zusammen. Du bist so eine richtige Berliner Schnauze, oder?
Ja. Also wirklich in Berlin geboren und Berlin aufgewachsen, aber dann Berlin doch dem Rücken gekehrt und aufs Land gezogen, um zur Ruhe zu kommen mit meinen Hühnern.
Okay.
Ja, aber bin halt wirklich immer noch verliebter Busfahrer in dem Sinne, auch wenn es immer schwerer wird, menschenmäßig so mit ihnen klarzukommen, mit den Charakteren allen. Aber irgendwo kann man so schön explodieren wie beim Busfahren.
Und du nimmst kein Blatt vor den Mund, oder?
Nein, leider nicht.
Das merkt man gleich, wenn man dein Buch liest. Da kommen ein paar Anekdoten. Aber erklären wir erstmal kurz, wie du zum Busfahren gekommen bist. Groß geworden bist du wo? In Berlin?
In Berlin, also geboren in Grünau und dann sind wir nach Karlshorst gezogen und dann meine Schule da gemacht und.
Warst erst Köchin aber?
Ja, also eigentlich wollte ich ja Tierpfleger werden und ja, dazu musstest du ein Staatsexamen haben, selbst um Hühnerkacke zu fegen. Und hat natürlich nicht geklappt und dann habe ich gesagt, okay, dann wäre ich eben Autoschlosser und da waren meine Eltern vollkommen dagegen. Und dann kam irgendwann mein Vater, der Autoschlosser ist oder war, nach Hause und sagte, ja, ich habe jetzt einen Job für dich oder als Lehrling und, du wirst Koch im Ärmelhaus. Und ich sage, ich koche nicht im Armenhaus. Und das Ärmelhaus ist am Märkischen Museum mal gewesen und war eins der renommiertesten und besten Häuser generell zu Ostzeiten. Ich sage, ich werde nie in meinem Leben Koch. Naja, dann habe ich es dann doch erstmal gemacht, Koch. Das Problem war, als Koch hast du fürs Volk was gemacht und Tierpfleger und so war nichts für Volk. Also konnte ich nie umspringen oder. Und irgendwann habe ich in der Zeitung gelesen, wir suchen Busfahrer, habe mich da beworben und weil Busfahrer auch was fürs Volk war, durfte ich also vom Kochberuf in den Busfahrerberuf wechseln.
Okay, also das war noch vor der Wende?
Noch vor der Wende, ja. Ich bin noch richtig staatlich geprüfter und anerkannter Icarus-Busfahrerin.
Ja.
Also nehmt es mir nicht übel, wenn ich Busfahrer sage, ich bin damit groß geworden.
Ja, alles
und
gut.
Also nicht, dass vielleicht irgendwelche Hörer sagen oder Hörerinnen sagen, warum nicht weiblich? Ist mir egal.
Ist dir egal. Und du bist am Mauerfall gefahren?
Ja, das war einer der Highlights irgendwo. Und ich meine, wie gesagt, zu DDR-Zeiten, du hast ja keine Zeitung bekommen oder auch Fernsehen, sowas war ja alles in dem Sinne. Und ich habe ja noch in der Boxhagener Straße gewohnt, also über Frau Schabowski von Günter Schabowski,
ach,
die
ja?
Mama. Jawohl. Ich hatte Prominenz.
Ab sofort unverzüglich.
Ja. Genau. Also du konntest okay Westfernsehen so unbedingt gucken, weil die sind natürlich auf die Dächer gegangen, weil wenn Sohnemann seine Mutter besucht hat, dann standen die schon da unten und alle.
Hast du den getroffen manchmal?
Zweimal. Aber ich war ja, wie gesagt, meistens immer arbeiten irgendwo abends. Also ich durfte schon zu DDR-Zeiten viel nachts fahren, weil nachts ist einfach mein Leben. Und hatte da mein 240er gehabt, also heute heißt er 240, früher hieß er 30er. Und denke mir, wo kommen denn die Menschen her, was ist denn hier los? Und die alle aus dem Bahnhof raus und Jubel und Trubel. Und ich denke, was ist denn hier? Naja, keine Ahnung von nichts. Fahre dann an die Haltestelle ran und wirklich wie die Verrückten rinnen. Also ist heute so, als wenn du eine Großveranstaltung hast und die Busse fahren ran und holen die Leute ab. Und die alle, ja, wir sind frei, wir haben es geschafft, die Mauer ist gefallen. Ich denke, was reden die denn hier? Und dann flogen schon die ersten Sektkorken und alle. Und ich denke, was ist denn hier los? Ich meine, so viel kriegst du nicht rinnen. Also so ein anderen kannten wir eigentlich nur am 1. Mai, wenn die immer alle wieder abgehauen sind von ihrer Strecke und nicht am Alex angekommen sind. Und dann kam ihm welche und ja, die Grenze ist offen und ich sage, ja klar, die Grenze ist offen. Ja, die Grenze, weil das fing ja schon im August an, dass die DDR-Bürger die Botschaften besetzt hatten in Ungarn und, die alle ausreisen wollten. Und ich meine, klar, dadurch, dass du keine Zeitung, nichts bekommen hast, also ich habe mich 5-mal auf Zeitung angemeldet, gab es ja nicht. Also dadurch wusste niemand was und ja, wie kommen wir zur Grenze? Und ich meine, total blöd, der 30er stand früher am Ostbahnhof unten. Ich meine, die Grenze war...
Ist ja da.
Und ich war so perplex, ich bin mit denen erstmal losgefahren, also nachdem ich die Türen endlich zugekriegt habe. Und dann flogen schon die ersten Sektkorken und dann wurden die Fahrgäste, der Bus, alle wurde da getauft. Ich habe den ganzen Sekt abbekommen. Ich sag, was ist denn hier los? Na, die Grenzen sind offen, wir können rüber.
Und dann bist
aber
du
nicht mehr zurück. Und ich bin dann immer total bekloppt, die fahren. Und ja, wo ist der Grenzübergang, der Grenzübergang? Und dann ist mir an der Boxhagener eingefallen, also wo du dann von der Grünberger rüber über die Warschauer, die Boxhagener. Ich sage, naja, da hinten ist die Grenze, die Oberbaumbrücke. Mehr kann ich jetzt nicht für euch tun. Und dann konntest du aber auch nicht mehr weiterfahren, weil da waren Menschenmassen. Die sind wirklich von überall rausgekommen. Und so eine Menschenmassen hast du zu Silvester sonst maximal vielleicht gesehen. Und dann bin ich auch stehen geblieben, weil ich konnte nicht mehr weiterfahren. Und habe die dann alle rausgelassen. Und dann begann natürlich das Problem, du musstest halt wirklich irgendwo in der Bevölkerung einen Haushalt finden, der ein Telefon hatte, damit du jemanden anrufen kannst, also auf dem Betriebshofgelände, was du jetzt machen sollst. Das war eben das Problem. Zu Ostzeiten gab es nur... Ich glaube, 4 oder 5 so eine Fahrzeuge mit Bordsprechanlagen drin, also wo du den Funk hattest. Und der Rest musste eben immer irgendwo in der Walachei irgendwo jemanden suchen, der ein Telefon hatte. Und dann habe ich da angerufen, ja, haust du jetzt auch ab? Ich sage, wieso, was ist denn hier los? Na, die Grenzen sind offen. Ich sage, ja und? Naja, und die Hälfte der Busfahrer ist schon weg. Die haben wirklich, also ein paar von uns sind dann halt wirklich rüber, weil da... Um die Uhrzeit, so bis 23 Uhr oder 0 Uhr, hieß es ja, du darfst nicht mehr zurück, wenn du jetzt rüber gehst. So, und die haben halt den Bus stehen lassen, sind rübergegangen, haben sich 2 Tage später bei der BVG beworben, wurden genommen, haben 100% Westgehalt bekommen und kamen dann irgendwann wieder zurück.
Aber du hast schon deine Schicht beendet.
Weil ich hatte auch Tiere. Also wäre nie möglich gewesen. Ich hatte Tiere gehabt, irgendwo mein Hund, meine Katzen.
Ja.
Also,
verstehe.
Nee. Ja. Nee.
Wann war dir klar oder war dir damals klar, als du angefangen hast, dass man als Busfahrerin ein dickes Fell haben muss?
Eigentlich erst so richtig nach der Grenzöffnung ist es losgegangen, weil vorher war das eigentlich so, ja, guten Tag, guten Morgen, sind eingestiegen und war eigentlich Ruhe in dem Sinne. Und so nach der Grenzöffnung, so 7, 8, 9 Jahre später aber erst. Also am Anfang war das auch so und dann wurde die Welt immer ruppiger irgendwo. Mhm. Also eigentlich, sagen wir so, der Untergang begann mit der Einführung des Handys.
Ah, okay. Ja.
Ja. Heute rennen sie mit dem Handy in der Hand gegen die Bustür, die geschlossen ist. Oder wo du wirklich sagst, oh Gott. Also ich möchte einfach mal ein Buch schreiben über Besitzer mit Handys, wie die sich im Straßenverkehr generell so benehmen.
Ja.
Also das ist so, da ging es eigentlich los.
Aber apropos, bei welcher Geschichte hast du zuerst gedacht, jetzt müsste ich mal ein Buch hier drüber schreiben? Weil das hast du ja gemacht später.
Ja, das war eigentlich da ein Steg, das mit diesen Polizisten, wo du zum Kreisel runter kannst, da, wo du 2 Linksabbiegerspuren hast, 2 geradeaus und 2 Rechtsabbiegerspuren. So, und da ist es ja immer so, dass die eigentlich, wenn die von der Stadt rinkommen, dass die nach rechts abbiegen da, also der Kreisel ist ja links, nach rechts da zu dieser Schlossstraße oder wie die da heißt. Nun haben wir immer unheimlich viel Zeit verbraucht, weil die wollten aus beide Spuren nach rechts abbiegen. Also haben wir die linke Geradeausspur genommen. So, und der Polizeiwagen, der wollte aber auch geradeaus. Und wir haben ja unseren Blinker und ich habe schon rechts geblinkt aus der Geradeausspur und dann haben wir unseren Monitor und dann konnte ich so in den Polizeiwagen ringucken. Und der hat schon so in die Sicht gezogen. Naja, und dann sind wir rübergefahren. Und der hat mich nicht rübergelassen. Und dann musste ich ja mich nur entscheiden. Also entweder rumse ich ihn weg und lackiere ihn zu gelb-blau-weiß um. Ach nee, da war ja noch grün. Oder ich nehme die Ampel oder ich bremse so. Und habe gebremst. Und weil mein Gehirn manchmal langsamer ist als meine Taten, habe ich den noch schön 2-mal Lichthupe gegeben. Und dann ist er in die Haltestelle reingefahren. Und dann gab es das Erziehungsgespräch. Und er war halt so niedlich irgendwo. Und dann hatte ich ihm so die Geschichte gewidmet. Weil das Problem ist, die Fahrgäste haben wirklich ja nicht gerade wenig für eine Monatskarte bezahlt. So, und wir stehen im Stau, wenn wir vom Alex kommen oder sonst, weil wir stehen im Stau und ich bin nicht schneller als ein Autofahrer. Und irgendwann kommt, ja, wo kommen Sie jetzt her? Und warum so spät? Und habt ihr das schon mal geschafft? Und die BVG, bin vorsichtig gelaufen. Und naja, und dann habe ich irgendwann mal gesagt, na gut, irgendwann kann ich es nicht mehr kompensieren und dann platzt mir der Hut. Also habe ich dann gesagt, okay, das ist ein Ausweg für mich zu schreiben. Und den Fahrgästen sind einfach so die Geschichten zu jedem, was so passiert ist. Und dann haben die immer unheimlich viele gelacht. Und gerade auch diese Geschichte mit den Polizisten fanden die so herrlich. So, wie soll ich sagen, ja, ich habe da noch eine Einladung bekommen, nochmal zu dem Revier.
Aber der hat verstanden am Ende, dass du es gemacht hast, um Zeit zu sparen.
Erstens mal ja, aber er war sauer auf Busfahrer, weil seine Ex-Frau war eine Busfahrerin, eine recht haarische Braut. Und als er sie dann eine Busfahrerin rüber, hat er gesagt, nee, kommt nicht in eine Tüte.
Wie oft warst du schon bei der Polizei?
Mehr als einmal. Na, das war gewesen. Also ich war wirklich mal aus Versehen pünktlich auf eine M29, ja. Was ja sonst überhaupt nicht möglich ist. Und da stand dann so eine Frau, so richtig stylistisch, fantastisch und goldbehangen und gestylt und alles. Und guckt immer so auf ihre Uhr und dann habe ich so vor ihr angehalten und dann hat die mir, ich habe nicht mehr die Tür offen, ihr habt die schon losgewettert. Ja, und ihr scheiß Busfahrer, ihr kommt immer nur zu spät und tralala. Ich sage, ich bin doch pünktlich. Und dann hat sie so, ja, können Sie nicht anders ausdrücken als hä? Ich sage, hä? Naja, dann hat die so viel rumgemeckert und dann bin ich irgendwann mal losgefahren. Und wir haben leider viel zu wenige, also wo ich sage, ich wünschte mir, wir hätten mehr so eine Sonderampeln. Mhm. Und am Kudamm haben wir gleich 3 Stück mehr oder minder hintereinander. So, und die saß dann so vorne rechts, und hat, weil sie ja sagt, sie behält mich im Auge. Und wenn die Autofahrer rot haben, dann darf ich also fahren. Ja. Und dann bin ich natürlich schmackes rüber und die hatte ich ja gar nicht mehr. Und die dachte, und da hat die Polizei, seid ihr bescheuert, das war rot, sind sie denn völlig bekloppt? Und ich, weil ich ja vorher... Weil, wie soll ich sagen, mittlerweile habe ich es mir angewöhnt, ich spreche dann auch kein Deutsch mehr. Wenn ich wütend werde, wenn ich richtig böse werde, rede ich nicht mehr Deutsch. Dann können sie nicht sagen, ich bin böse oder ich meckere dann in eine Sprache, die gibt's nicht. Habe ich gesagt, da, weil ich ja damals gesagt habe, Russisch ein bisschen konnte ich ja. Mhm. Und dann kam an der Ulanstraße die nächste Sonderampel, die habe ich dann auch noch genommen. Und da ist die vollkommen ausgetickt, aber wirklich vollkommen. Die hat gebrüllt und ich rufe die Polizei. Na, ich sag, Mann, es ist doch mal gut. Ich sage, ich spreche Deutsch, alle kein Thema, sind Sonderampeln. Und ihr Russen, geht zurück und halt, aber wirklich richtig schlimm. Und dann kam natürlich eine, also am Hallensee oben kam nochmal eine Ampel und da ist die vollkommen ausgetickt. Also, und dann ist sie gesagt, ich steig aus. Naja, und dann kam ich zurück vom Roseneck und dann ruft die Leitstelle mich an und sagt, ja, Mensch, Antje. Da ist jemand, der hat gesagt, du hast Alkohol getrunken. Also er hat gesagt, wo stehen Sie, wo sind Sie, bleiben Sie stehen, die Polizei kommt. Ich sage, wer ist die Polizei von mir? Naja, wir haben hier gerade, die Polizei kommt. Ich sage jetzt nicht, ich bin besoffen. Ach, Sie wissen, wo? Naja, und dann stand ich aber gerade vor dem Polizeirevier und ja.
Alles gut gegangen.
Alle, ja.
Natürlich.
0,0.
Aber ich musste an die Geschichte denken, Polizei, dass du einmal nötig auf Toilette musstest. Den Bus irgendwie an die Seite gefahren hast, im Busch irgendwo und...
Ach ja, das, ja. Na gut, sag mal
und
so.
Und dann stand da Polizist und hat dich festgenommen, oder?
Genau, also wir haben uns ein bisschen im Laub gewühlt, beide gesühlt, weil wir sind dann immer bei den Polizisten da auf die Toilette gegangen, auf dem Polizeirevier. Mhm. So, und die haben sich natürlich auch ein bisschen genervt gefühlt und die wollen ihre Ruhe haben.
Ich meine, ihr aber musstet, ne?
Genau, weil bei uns gab es da eben nicht die Toilette. Und so eine Toilette zu beantragen, wirklich, also dadurch, dass ich jetzt Kollegen habe, die vorher Fahrer waren, die jetzt in der Verwaltung sind, weiß ich das auch eben erst. So eine Toilette zu beantragen und dauert bis zu 5 Jahre. Also wenn es der BVG nachginge, würde an jeder Ecke eine sein und. Also die haben nichts, dass die uns das nicht geben wollen oder sonst was. 5 Jahre Genehmigungsgarantie oder Verlauf in dem Sinne.
Dann haben sie gesagt, geht zur Polizeiwache, genau. Die ist da eh.
Genau, ja. So. Und die haben sich natürlich auch ein bisschen irgendwo genervt gefühlt, weil ich meine, ich möchte heutzutage auch nicht Polizist sein, da strömt alle dahin irgendwo. Und wenn die nicht mal ihre Privatsphäre da hinten haben. Und der eine hat dann so ganz laut gesagt, oh, diese blöden Busfahrer, die mir so was von auf den Punkt. Und da habe ich mir umgedreht, ich sage, Hauptsache ist dein Hirn größer als dein Punkt. Ich sage, ich verzichte aufs Klo gehen. Ja. So, und dann habe ich gedacht, naja, okay, dann fährst du bis Jungfernheide. Ist aber schon eine gute Stunde Weg bis dahin halt. Und da habe ich festgestellt, ja, okay, das eine Toilette ist da hinten, die andere Toilette ist da, deine Fahrzeit ist schon wieder ran. Mhm. Schaffst du ja überhaupt nicht. Ich sage, okay, einmal kann ich es noch verschieben, aber dann muss ich. So, und dann habe ich gesagt, die Polizeirevier fällt ja aus, woanders geht's nicht. Also zu DDR-Zeiten war das öfters mal so, dass man irgendwo ins Gebüsch gegangen ist, weil ging nicht. Ich dachte, na gut, dann nimmst du das Bahngelände. Und dann hatte ich schon vorher das Licht ausgemacht. Und damals konnte man den Bus noch mit einer offenen Tür fahren. Und habe dann auf Deutsch meine Ohren schon verkabelt mit Musik. Und bin über den Zaun rüber und habe ja nicht mitgekriegt, dass da hinter mir... Nun ja, und dann hat er mir auf die Schulter getippt. Dann haben wir uns beide im Laub fallen lassen. Dann ist mir die Flucht, die Lungen über den Zaun, aber leider stand da der Zweite.
Und die dachten, du hast den Bus geklaut.
Genau, ja? Genau. Also die sind dann davon ausgegangen, weil was wirklich gewesen, also ist echt passiert, war keine Ausrede von denen. Die haben da hinten wirklich gezielt, weil die Beamten hatten natürlich da auch ihre Fahrzeuge, ihre Autos. Mhm. Und da sind echt Leute vorbeigegangen, die haben die Autos beschädigt, kaputt gemacht. Ab und an hast du ja auch mal eine gesehen. Und dann konntest du zwar rübergehen und sagen, du, pass mal auf, das gerade passiert. Und deswegen standen da immer öfters auch mal Zivilfahrzeuge. Mhm. Und der hat es natürlich nur beobachtet. Und wie ins Bahngelände renne. Also war ja noch ein Zaun und rüber. Mhm. Naja, und war er der Held der Geschichte, weil ich musste dann mit aufs Polizei. Ja. Und dann war der Polizist, der gesagt hat, wir Busfahrer gehen ihm, Punkt, Punkt, Punkt. Der war noch da. Kann passieren.
Ein kurzer Blick auf das, worüber wir hier eigentlich sprechen. Berlin hat eines der größten Busnetze im deutschsprachigen Raum. Über 1600 Busse sind täglich unterwegs auf mehr als 200 Linien. Jeden Tag legen sie zusammen rund 300.000 Kilometer zurück. Das ist fast 8-mal um die Erde. Und jedes Jahr fahren über 1 Milliarde Menschen mit Bus, Tram und Bahn durch die Stadt. Heißt, wenn jemand Geschichten aus dem Berliner Alltag kennt, dann die Menschen hinterm Steuer.
Warst du hier den Tränen nah?
Ja, öfters mal. Aber mehr von Wut, aber seltener. Weil manchmal ist es wirklich so, wenn du dann auf der Straße so bist, wo du sagst, warum sind wir so rücksichtslos? Sie waren so. Weißt du, wo ich dann sage, wieso muss ich mich im Bus darum kümmern, dass eine ältere Dame sich hinsetzen kann? Wieso sollen die sitzen? Ich sage, na meinst du, ich will, dass sie mir umfällt oder was? Ich sage, schon mal von Respekt gelernt. Mhm. Na, mach du doch den Platz frei. Ich sage, komm, Oma, fahr mal.
Wer war denn dein schrägster Fahrgast, würdest du sagen?
Ist eine Schlagersängerin.
Ach so?
Gitte Henning. Die hat sich aufgeführt in dem Bus, wo ich dachte, hallo? Also du hast da manchmal da diese, so eine Musikhalle in dem Sinne, wo die ihre Events und so was alle machen. Und da kamen die ganzen deutschen Schlagerstars hin. Mhm. Und keine Ahnung warum, jedenfalls die deutschen Schlagerstars hatten jetzt nicht unbedingt einen Bus für sich alleine, sondern die sind bei uns Fahrgästen mitgefahren. Und sie stieg vorne ein und sagte, wo gibt's denn hier Wasser? Ich sage, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, Sie müssen doch Wasser für mich haben. Ich sage, ich bin hier ein Linienbus. Ich sage, aber ich habe Sie erkannt, dass es eben ist. Sie wissen wohl nicht, wer ich bin. Ich sage, doch, kenne ich. Ich sage, ich bin brüskel erstaunt. Ihre Musik und Ihr Benehmen unterscheiden sich gravierend. Mhm. Und dann hatte sie aber so einen Becher halt gehabt und dann hat sie hier vorne hingesetzt und das ist ja alles so dreckig hier und so. Und dann ist sie ausgestiegen, hat ihren Becher auf den Boden geschmissen und sagt, na, hier fahre ich nie wieder mit. Ich so, und seitdem höre ich sie nicht mehr, obwohl ich sie gerne gehört hatte.
Oh. Was war das Ungewöhnlichste, was je im Bus verloren ging, oder was du gefunden hast von Fahrgästen?
Ein riesengroßer XXXXL-Koffer mit Medikamenten, mit ganz viel Geld, mit weißen Tütchens, wo ich gesagt habe, was mache ich denn jetzt damit? Ja, wir kommen den abholen, weil normalerweise ist es ja eben so und ich sage, binde ich den jetzt fest oder du dürfst ja eine Fundsache in dem Sinne. Also sowas wird dann auch sofort eben abgeholt von den Leuten. Aber der Inhalt, der war schon interessant. Aber ich habe nie erfahren, was aus dem Koffer geworden ist.
Bei der Frage habe ich gedacht an die Frau aus deinem ersten Buch, die ihre Flugtickets im Bus vergessen hatte und so unhöflich zu dir war.
Da stand ich kurz davor, wirklich meinen Mund aufzumachen, weil meistens beherrsche ich mich ja. Wie gesagt, ein Fahrgast ist ein Fahrgast und ich meine, er ist nicht König, er ist ein Fahrgast, aber ich habe jetzt nicht das Recht, ihm zu erklären, für was ich ihn gerade halte. Also da. Und die war wirklich, also die stieg schon früh morgens ein, weil wie gesagt, der 109er, da war ja noch nach Flughafen Tegel offen und der war immer proppevoll, wo du überlegst, das alter Schwede. Und dann habe ich manchmal überlegt, wie kommt denn ein einziger Mensch mit drei so einem riesen Koffer da klar? Und da war auch Jakob-Kaiser-Platz, hat sich dann und dann, wie die den Mann weggedrängelt haben, sich bei denen auf ein Ding gesetzt hat, auf ihren Sitz irgendwo, wo ich denke, Naja, und dann, wie gesagt, dann ist sie ausgestiegen und losgerannt und dann hat sie ihre, ja, Riesentasche. Und das hatte ich aber erst, wie soll ich sagen, ich kann jetzt nicht den Bus da stehen lassen und suche jetzt da die Verliererin. Ich meine, die Fahrgäste, die da stehen, die müssen zur Arbeit, die haben Termine etc. pp. Nun kann ich jetzt nicht der Verliererin hinterherrennen.
Ja.
Und sonst steht ja eigentlich immer eine Betriebsaufsicht da, die haben sich um den Tixel und alle gekümmert. An dem Tag wieder nicht.
Mhm.
Also habe ich mir noch eine Arbeit gemacht, die ich sonst gar nicht machen müsste in dem Sinne. Also ein Fahrgast, ich sage, du pass mal auf hier und guck mal in die Tasche, ob wir irgendwas finden, wo wir anrufen können, dass wir das haben. Und dann habe ich auch die Tickets, die von ich, ach
die
du
Himmel,
die Flugtickets. Und habe überlegt, ja, ich kann jetzt aber nicht hinterherrennen, das geht nicht. Also ja. Weil ich habe ja da nur 6 Minuten Zeit gehabt.
Ja.
So, und dann haben wir ja, wie gesagt, dann aus dem Adressbuch auf meinem Handy jemanden angerufen dann. Und die war dann, und dann hat sich rausgestellt, ja, die und die vom ZDF. Ich sage, ja, tun Sie mal, na, machen Sie das doch. Ich sage, nee, ich fahre Bus. Ich sage, ich kann da jetzt nicht anrufen. Dann hatte die da angerufen und dann kam halt der Rückruf vom ZDF. Also die hat wirklich die Sekretärin und die private, wie sagt man dazu, die für sie da zuständig gewesen ist.
Assistenz.
Assistenz, ja. Genau, die hat wirklich Berge entfernt. So, und jetzt hat aber mein Kollege dann den Bus, weil ich hatte Ablösung gehabt, und der kam und sagte, ey, du, die zieht ein Gesicht, sag, da freu dich mal, wenn du nach oben kommst und die Tasche bringst, die bringt dir um. Ich sag, was kann ich denn dafür? Naja, und dann kam ich da halt hoch und dann, also die war wirklich, ja, was telefonieren Sie mit meinem Handy? Ich sag, ich hab ja nicht mit Ihrem Handy telefoniert. Geben Sie mir Ihr Handy, nimmt mir mein Handy weg. Mit wem haben Sie telefoniert? Ich sage, sag mal, und dann standen aber die Fahrgäste draußen. Also da habe ich das erste Mal mein Leben gedacht, mache ich jetzt irgendein Ding, was mich meinen Job kostet oder beherrsche ich, setze ich mich auf meine Finger?
Mhm.
Und dann, wie gesagt, dann habe ich ja, aber sie hat ja den Flug eh nicht gekriegt, weil der Flieger ist startet ohne sie. Aber da kam nie irgendwann.
Was war denn die gefährlichste Situation, in der du je warst?
Eigentlich sind es immer Silvester.
Okay.
Weil mittlerweile ist das...
Da wirst du beworfen mit Knallern wahrscheinlich.
Beworfen, ja. Die stehen vor dir, die stehen breitbeinig vor dir, die grinsen dich an, die zielen mit einer Waffe auf deine Frontscheibe und du überlegst, hält die Frontscheibe oder hält sie nicht und dann drücken sie Leuchtstoffpistolen ab. Also das, was man, also sag mal so, Presse, Funk und Fernsehen sagen immer nur Polizei, die armen Polizisten, die armen Feuerwehr, die armen Rettungsdienste. Keiner ist irgendwo mal auf die Idee gekommen, dass es uns genauso geht, dass wir wirklich, wir werden bedroht, wir werden wirklich, wir haben massenhaft Schäden irgendwo an den Fahrzeugen in dem Sinne. Und du machst, also mittlerweile ist es schon so, dass wir gar nicht mehr die erste Tür aufmachen dürfen. Also Silvester muss die zubleiben, die Seitenscheiben müssen zubleiben, dann schmeißen sie dir die Feuerwerkskörper in den Bus rein. Das Allerschlimmste war wirklich mal gewesen, der hat eine Feuerwerksrakete im Bus gezündet.
Mhm.
Und das Ding ist dann auch auf der Frontscheibe explodiert. Also Gottlob, die Frontscheiben sind wirklich, kloppen auf Holz, wirklich richtig gut.
Mhm.
Aber Silvester ist wirklich Horror geworden. Das ist ganz, ganz schlimm. Also früher war es immer so, dass sie gesagt hast, Weihnachten zu Hause, Silvester arbeiten, weil da gibt es ja auch ordentlich Geld.
Mhm.
Also Weihnachten und Silvester, aber Weihnachten bei der Familie, Silvester zu Hause sein. Und heute ist es so, dass man sagt, Weihnachten arbeiten und Silvester zu Hause sein, weil es ist krank geworden.
Weihnachten hast du ja keine Fahrgäste wahrscheinlich, kaum Fahrgäste.
Doch, viele. Ja.
Hat denn eigentlich jeder Busfahrer so viel erlebt wie du oder und spricht nur nicht so viel drüber? Oder
ja.
Ist es bei dir irgendwie, ziehst du die an, die
Situation? Sagen wir so, also wir reden auf der Höfe miteinander, Mann, das und das ist passiert und der Fahrgast und, aber nur wenig schreiben darüber. Also bekannt ist es ja nur geworden, dass ich es wirklich aufgeschrieben habe. Also beginnend mit diesen 2 Schichten für die Leute für den M48, dass die mich einfach in Ruhe lassen, nicht weiter fragen, nicht weiter nerven irgendwo.
Weil die besonders oft gefragt haben, ey, warum bist du so spät?
Hast du... Naja, vor allen Dingen sagen wir so, weil die Zehlendorfer, also mein Herz ist für die Zehlendorfer, ich liebe die Zehlendorfer, weil du kommst mit einem M48 nach Steglitz, dann freuen die sich, weil nach 20, 30, 40, 50 Minuten, was die wirklich da stehen, was die wirklich gewartet haben oder vielleicht auch immer noch warten, momentan fahre ich sehr selten, und dann freuen die sich, oh, endlich M48, weil die kommen ja nicht anders nach Zehlendorf. Und dann auf immer ding, 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 Betriebsfahrt, weil du musst noch eine andere Linie fahren. Du hast, wie soll ich sagen, schon so eine Verspätung, dass du, wie soll ich sagen, deinen Feierabend nicht schaffst. Wenn du deinen Feierabend nicht schaffst, hatte alles was mit Lenkzeiten mit und Ruhezeiten und alle zu tun, dass sie dich da rausnehmen müssen.
Mhm.
Oder du musst eben im anderen Stadtteil von Berlin eine andere Linie ablösen. Also musst du da weg. Und dann stehen die noch weiter da. Und das hat mir immer so das Herz gebrochen. Und dann haben die da, weil die sind natürlich immer gerne nach Steglitz einkaufen, die fahren oder fahren es immer noch in dem Sinne.
Mhm.
Und für die war diese Buch gewesen.
Verstehe. Hast du eigentlich eine Lieblingsbuslinie?
Nee, eigentlich nicht. Nee. Sag mal so, mein Spruch ist immer, lieber eine Woche M41 als ein Tag M43.
Weil?
Na, der 41er, der, wie soll ich sagen, der geht immer schön geradeaus und dann kennst du das, da kennst du auch schon deine Fahrgäste irgendwo, da bist du schon, der M43 ist ja noch unberechenbarer, der geht ja von Treptower bzw. Tunnelstraße hinten, dann geht er über die Oberbaumbrücke bzw. hier die Spree. Brücke da, die ja jetzt schon...
Elsenbrücke?
Elsenbrücke, genau, ja. Wo ja jetzt die Autobahn auf... Ich meine nicht, dass wir nur zwar eine Spur in jede Richtung haben. Nein, jetzt nach 10 Jahren Verspätung machen wir noch die Autobahn auf, damit es so richtig spaßig wird. So, dann fährst du hinten alle Sonnenallee, dann fährst du Karl-Marx-Straße. Das ist so voll und du kriegst die Menschen nicht runter und noch mehr Kinderwagen und noch mehr Kinderwagen und noch mehr Menschen.
Verstehe.
Und dann ist es so extrem und dann musst du mal, können Sie mal die Tür frei machen, jetzt ist es doch schon.
Wie viele Unfälle oder Fastunfälle hattest du oder welcher ist besonders erzählenswert?
Also der schlimmste Unfall, den ich hatte, der war Friedrichstraße, da sind wir Schienenersatzverkehr für die Straßenbahn gefahren, M1. Mhm. Und an der Reinhardtstraße, die Haltestelle war aufgehoben. Da stand ein Fahrgast drin. Und ich so zu mir, schon wieder einer, der nicht lesen kann, dass die Haltestelle aufgelöst ist. Mhm. Ich bin noch langsam gefahren, 27 km/h. Und der Fahrgast oder der da stand, der hat gedacht, ach, der Bus wird hier anhalten, kann ich ja über die Straße rüber. Und in dem Moment rennt er über die Straße rüber und ich kriege ihn mit 27 km/h. Mhm. Hab den durch die Frontscheibe durchgejagt. Dann ist der, wie soll ich sagen, abgerutscht am Bus. Ist unter dem Bus gewesen und dann habe ich nur noch so in den Spiegel geguckt. Also sagen wir so, vor allen Dingen, du weißt erstmal, wie aus 27 km/h, dass der Bus nicht anhalten wollte. Ich denke mir, das kann nicht sein, der muss stehen, der muss stehen, der ist jetzt da irgendwo drunter. Und dann habe ich so in den Spiegel geguckt, rechts, und dann habe ich so hinter der Achse den Arm rausgucken sehen und habe gedacht, eins hat mir aber jetzt irgendwo komisch. Er hat nicht dieses gemacht, diese, wenn du irgendwo drüber fährst. Und dann war auch alle, wie soll ich sagen, die Straßenbahn, die mir gerade entgegengekommen ist, der hat auch eine Vollbremse gemacht und die Leute blieben alle stehen und. Und im Bus waren 2 Fahrgäste. Mhm. Und ich wollte immer die Türen aufmachen. Und da gibt wirklich eine innere Stimme im Kopf. Und die hat gesagt, du machst die Türen jetzt nicht auf. Ich sage, ich habe meine Hand darüber, ich muss ja die Fahrgäste irgendwie. Und ich konnte die Türen nicht öffnen. Und dann kam der Straßenbahner und sagte, warte Kleine, ich mach dir die Tür auf, ich mach sie durch diese Notverriegelung auf. Und dann kam auch die Feuerwehr, alle, die haben schnell und. Und dann hat der auch gesagt, sagt er, ein Glück, dass du die Tür nicht aufgemacht hast. Weil wenn ich die Tür aufmache, hätte der Bus sich abgesenkt, dann hätte ich ihn zerquetscht. Und der ist so unter dem Bus gerutscht, dass er, wie soll ich sagen, so auf dem Bauch liegen geblieben ist und die Hand hatte nur rausgeguckt gehabt. Also ich habe ihn, also er hat auch gelebt und lebt auch immer noch. Mhm. Und eine Zeit lang haben wir uns immer im Jahr zu seinem Nicht-Geburtstag geschrieben, also... Weil er hatte, was hat er gehabt? Eine Platzwunde und Schulterblatt gebrochen. Und er hat gedacht, ich halte an. Und ich habe gedacht, naja, gut, dann muss ich mal sagen, dass hier keine Haltestelle ist. Und dadurch ist diese Verzwickung gekommen und.
War er dir böse?
Nein, um Gottes Willen, er hat ja auch gesagt, er hat einen Fehler gemacht, er ist rübergerannt in dem Sinne. Also er hat falsch interpretiert. Und also in meinen Langsamfahren, ich meine, Friedrichstraße konntest du eh nicht schneller fahren irgendwo als. Du musstest ja da durch. Nee, gar nicht. Also wir haben wirklich, ich habe mir dann auch besucht in dem Sinne, was du ja sonst nicht darfst. Und alles wirklich toll, alles gut, alles. Aber
Busfahren ist trotzdem deine Leidenschaft geblieben bis heute.
Ja.
Ja.
Ich könnte es mir nicht anders vorstellen. Also ich muss dazu sagen, eine Zeit lang habe ich mal gesagt, ich muss mal was anderes machen, weil, wie gesagt, ich bin jetzt im 37. Jahr. Und dann hatte ich mir ein Pferd geholt und habe gesagt, Mensch, und... Ich will mehr Zeit haben. Alter hat gesagt, du pass mal auf, ich möchte gerne einen Nebenjob machen. Ich möchte nur noch Teilzeitbus fahren, mache einen Nebenjob, um das restliche Geld zu verdienen irgendwo. Habe dann auch die Genehmigung bekommen und habe dann, wie soll ich sagen, im Pferdestall gearbeitet für diesen Minijob da. Und wo ich sage, also mit dem Pferdejob machst du keinen Gewinn, kein gar nichts. Die Leute arbeiten wirklich hart, die so eine Pferdestelle haben und zum Überleben. Also das reicht nicht zum Sterben und nicht zum Leben. Und dann, ja, als mein Pferd gestorben, dann habe ich gesagt, okay, gehst du zum, machst du weiter so, weil ich brauchte einfach mal ein bisschen weniger Busfahren. Mhm. Um einfach mal, wie soll ich sagen, ja, nicht eine Midlife-Crisis, aber einfach mal zu sehen, was gibt's noch so auf dem Arbeitsmarkt, was kann man so vielleicht machen, gibt's noch was Besseres als Busfahrer. Und dann bin ich bei einem Bäcker gelandet, richtig guter Bäcker, tolle Produkte und alles. Mhm. Und da merkst du erstmal, wie die wirklich ums Überleben kämpfen, diese privaten Bäcker. Weil dann hat er irgendwann nicht mehr die Pause bezahlt. Wo ich sage, naja, aber ich mache doch gar keine Pause. Ich arbeite ja meine Stunden durch. Weil du kannst ja nicht einfach sagen, ich gehe jetzt mal eine halbe Stunde Pause machen, mach den Backstand zu. Weil du bist ja nur alleine. Die können ja keine zwei irgendwo. Dann hat er den halt nicht mehr bezahlt. Er hat gesagt, naja, gut, kriegen wir noch hin. Und dann hat er angefangen, keine Nachbereitung mehr zu bezahlen. Wo ich sage, na Moment, ich soll um 7 den Laden zumachen. Um 7 soll ich den Laden vergessen oder verlassen. Das geht ja gar nicht und. Und dann hat er gesagt, ich schenke dir jetzt aber nicht 45 Minuten pro Tag. Ich sage, die du nicht bezahlst, die wir aber arbeiten irgendwo. Also da merkt man zum Beispiel wirklich, wie die ums Überleben kämpfen. Aber ich muss jetzt nicht irgendwas verschenken. Also so, dann habe ich gesagt, na gut, dann hörst du eben auf. Und dann bin ich zu einer Lebensmitteldiscounter gegangen. Und da habe ich gelernt, was arbeiten heißt. Also Busfahren ist ebenfalls Arbeit irgendwo. Aber auf einen anderen, da ist es so körperlich, da ist es so hart, da ist so viel Druck hinter. Du musst die Palette in 40 Minuten leer gepackt haben. Und die Mädels oder auch die Jungs, dann in die dritte Etage kommen die Konserven da irgendwo hin. Und dann für so einen Hungerlohn. Mhm. Wirklich. Die kriegen ja gerade mal ein bisschen über Mindestlohn, so ein bisschen. So, wie sage ich jetzt? Auch wenn die da nur halbtags arbeiten, erstmal, also die haben ja da, wie soll ich sagen, 30-Stunden-Woche, arbeiten aber trotzdem 10 Stunden über Stunden und die knüppeln hart. Also Einzelhandel ist wirklich. Mhm. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt ist mein Erfahrungsbereich zu Ende. Ich fahre wieder Bus.
Wieder Bus, dann bist du zurück. Okay.
In die Vollzeit, ja.
Jetzt haben wir so viele verrückte und krasse Geschichten gehört. Aber hast du noch eine richtig schöne Geschichte?
Ah, die ist im Band 2. Also da hatte ich noch den M48, der also bis Zehlendorf gefahren ist. Und anschließend sind wir weitergefahren als N16er von Zehlendorf nach Nikolassee, also S-Bahnhof Nikolassee oder nach Potsdam. Mhm. Und am Rathaus Wannsee habe ich gesehen, saß jemand eben in der Haltestelle drin mit gelber Regenjacke, 2 Aldi-Tüten und ein Hund. War für mich erstmal ein Fahrgast, also anhalten. Und dann hat der überhaupt nicht reagiert. Und dann ist aber der Hund bei mir eingestiegen. Und er hat immer verkrampft versucht, den Hund aus dem Bus zu holen. Und ich meine, ich habe doch keine Zeit. Und dann hat sie mir gesagt, komm, steig ein. Ich sage, dein Hund scheint hier nicht raus zu wollen. Es regnet, wie wir es eh gewartet haben. Ich sage, komm, steig ein, fahr mit bis Potsdam. Und dann, nee, sagt er, ich habe keinen Fahrschein. Ich sage, ist doch jetzt vollkommen scheiße. Ja, ich sage, gibt noch mehr, die ohne Fahrschein fahren. Und komm jetzt mit. Und dann wollte er mal den Hund rausholen, aber der Hund ist dann irgendwo und dann hat er erst überlegt, quält er den Hund oder wie auch immer. Na jedenfalls, dann hat er sich dann überlegt, ist doch mit die fahren. Mhm. Und dann hat er hinten geschlafen alles, dann kam ich in Potsdam an und dann kam der Hund nach vorne und dann hat er so gehechelt und ich habe gerade meine Stulle gegessen. Und ich sage, hast du Hunger? Und er sagt, ja, er hat heute noch nicht gekriegt und so. Dann habe ich ihm meine Stulle gegeben und habe ihm dann so mein ganzes Armbrot gegeben, weil ich hatte mehr als genug immer. Und dann haben wir eben, oder habe ich dann halt seine Geschichte erfahren, dass er eben obdachlos ist, aber weil seine Ex-Frau seine Papiere zerrissen hat und alles und er einfach durchs Raster gerutscht ist. Mhm. Ohne Papiere kriegst du keine Anmeldung, ohne irgendwas in deiner Hand kriegst du nichts, keine Unterstützung, keine Anmeldung, kein gar nichts. Und dann habe ich es meinen Kollegen erzählt, alles und wir haben ihn alle mitgenommen und er konnte dann bei uns mitfahren, jeder hat ihm irgendwas zum Essen mitgebracht und. Dann schien es irgendwo, naja, wie geht's halt weiter? Mhm. Dann habe ich, wie soll ich sagen, ein paar Tage später auch wieder den 48 gehabt. Also er war dann bei meiner Kollegin auf dem Bus gewesen. Und da war dann wirklich ein bildhübscher Mann, weil in Steglitz war immer die Umstiegshaltestelle für die ganzen Nachtwagenlinien. Und das war ein bildhübscher Mann gewesen, wirklich. Also sowas habe ich, also hier Dr. Shepard, wenn ich mir jemanden kenne. Mhm. Und der hatte nur einen Anzug angehabt und einen Schal und so eine Schickimicki-Schuhe bei minus 12 Grad. Und dann sagt er zu mir, fahren Sie nach Potsdam. Und ich gucke ihn so an und wie gesagt, manchmal ist mein Gehirn einfach noch nicht da. Ich sage, können wir lesen? Ja, sagt er. Ich sage, was steht denn da draußen dran? Na, Nikolassee. Ich sage, und geografische Kenntnisse? Ja, wieso? Ich sage, liegt Potsdam. Vor Nikolassee oder hinter Nikolassee? Und dann hat er mir aber so leid getan und ich gesagt, komm, mach mal ins Steig ein, weil damals konnten wir es so machen. Wir sind dann nach Nikolassee gefahren. Mhm. Und wenn wir in Nikolassee angekommen sind, ist unser Hintermann, der nach Potsdam gefahren ist, in Steglitz gewesen. Und wenn wir wieder beide zurückgefahren sind, also eher nach Zehlendorf und von Nikolassee, dann haben wir uns da getroffen und dann haben wir uns die liebsten Fahrgäste, die wir also toll fanden, die aber nach Potsdam wollen, weil da ist er nur alle Stunde hingefahren. Mhm. Dann haben wir die immer übergeben. Mhm. Haben gesagt, du, ich schicke dir mal hier 3, 4, 5 Fahrgäste rüber. die wohnen alle nach Potsdam. Und so haben wir, und den hatte ich dann mitgenommen. Und ganz zum Schluss hat er mir seine Visitenkarte auf den Tisch gebracht. Und er war ein Politiker, ein sehr bekannter. Und dem habe ich dann so die Geschichte erzählt, da so drin und alle. Und da sagt er, ja, den hat er auch öfters mal so sitzen sehen und. Und da wusste ich dann aber nicht, wer er ist. Und dann habe ich ihm so die Geschichte erzählt und habe gesagt, Mann, vielleicht kann ja mal irgendwann jemand irgendwas machen. Ich sage, der ist einfach nur durchs Raster gefahren. Mhm. Naja, und dann hat er mir seine Visitenkarte auf den Tisch gepackt und hat gesagt, er muss jetzt rüberrennen und ich soll ihn Montag bitte anrufen, wegen dem Obdachlosen.
Mhm. Kannst du sagen, wer es war?
Nee. Er hat ihm dann wirklich geholfen. Mach ich nicht. Ich hab's versprochen für immer und ewig.
Na gut.
Gucke doch mal, wer alles so wohnt in Potsdam.
Da viele. Olaf Scholz zum Beispiel.
Na, um Gottes Willen. Oh.
Nein, okay.
Entschuldigung. Ja.
Man erkennt ja viele Charaktere in deinem Buch wieder, finde ich, wenn man das so liest, die man selber schon so erlebt hat, so ähnlich zumindest. Einfach, weiß ich nicht, aggressive, betrunkene, pöbelnde,
ja.
Nette, was weiß ich, unfreundliche Kollegen. Du hast auch in dem ersten Buch ein Kapitel über deinen Kollegen, der denkt, der nicht erkennt, dass du auch eine Busfahrerin bist und ihn ablöst und dich da abstempelt.
Genau, die wollten mir rausschmeißen.
Ja.
Ja, der war gut gewesen. Also wir sind immer noch Feinde. Wir sind immer noch im selben Betriebshof. Wir können uns immer noch nicht leiden.
Ja.
Mhm. Und ich grüße ihn so. Er guckt so, also du hast so, wie soll ich sagen, die angewiderten Busfahrer, die also mit den Fahrgästen nichts zu tun haben wollen. Die gucken dann eben immer aus dem Fenster. Mhm. Der hat dann ja nicht reagiert. Ich sage, hey, Hallöchen. Ja, quatsch mir kein Ohr ab. Naja, und dann hat er mir irgendwie hingesetzt und irgendwie hat sich dann so ein Gespräch irgendwie bei denen gesagt, habe ich gesagt, naja, man kann seinen Tag aber auch anders verbringen irgendwie. Und dann sagt er noch ein Wort und du fliegst raus. Ich sage, ich fliege ja garantiert nicht raus, weil dann war der Schaden gewesen, wo ich sage, jetzt bin ich aber auf Picke. Mhm. Und dann sagt er, raus, sonst fahre ich nicht weiter. Und wenn der mich rausgeschmissen hätte, hätte ich ihn ja nicht ablösen können. So, dann habe ich die Leitstelle angerufen, also unsere BLO, und habe gesagt, du pass mal auf so und so. Und dann sagt er, ja, hier geht gerade ein Funk ein. Ich sage, dann geht immer ran. Und dann geht er ran, sagt er, ja, wie segelt wird für den Wagen jetzt war, 23 sowieso. Ja, ich habe hier so eine resistenten Fahrgäste und die muss hier raus und das geht nicht mit der, fahre ich nicht weiter. Das sagt, weil wir uns nun kannten, war also auch noch der Vorteil von der Leitstelle mir. Wir kannten uns und dann sagte, ist die blond und ungefähr so und so. Weiß ich doch nicht, soll ich mir die jetzt angucken? Ja, sagt er, aber ich gehe davon aus, das ist nämlich ihre Ablösung.
Eine resistente Busfahrerin, die einfach Hallo gesagt hat und gegrüßt hat.
Genau.
Und dafür soll er rausgeschmissen werden. Ja. Verrückt.
Gut, ich meine, gib's zu, ich habe auch schon schlechte Laune gehabt, weil ja, irgendwo so viel vorher schon schief gegangen ist, irgendwo. Und
man kann sich den Tag aber auch nochmal selber vermiesen, wenn man immer so.
In dem Sinne schon, aber ja. Jetzt zum Beispiel in der heutigen Zeit ist es eben wirklich so, mit diesen Handys, das geht dir so oft hin, weil du so viel Zeit verschwendest irgendwo mit Warten. Oder wo ich sage, wenn ich schon 11 Minuten zu spät komme und da kommen immer noch Fahrgäste ran, dann wollten die nicht zu mir. Dann muss ich die Türen zumachen und muss auch mal irgendwann weiterfahren. Mhm. Und ja, und sie haben das gesehen, dass wir ran. Ich sage, ja, ich habe gesehen, dass sie ran sind. Aber die Fahrgäste, die schon drin sind, die wirklich die ganze Zeit gewartet haben, da kommen ja nur noch mehr Busse. Ich muss irgendwann die Türen schließen. Ich sage, und nach 11 Minuten wollten sie eh nicht. Und du lernst irgendwo, wie soll ich sagen, dich wegzudrücken. Irgendwo wirklich nach oben zu gucken, indem weil wir die Monitore jetzt da haben mit der Abfertigung und alles, um irgendwo nirgendwo anzuecken.
Mhm.
Um auch keine Streitgespräche mehr irgendwo. Also so ein lockerer Mund, wie ich so die letzten Jahre so davor hatte und so, ist nicht mehr so.
Schlimm, okay.
Also ich bin jetzt vor kurzem angespuckt worden, ins Gesicht, mitten ins Gesicht.
Mhm.
Also da war vorher jemand drin gewesen, der hat die Fahrgäste angepöbelt, hat da rumgebrüllt und. Und dann habe ich so geguckt, ich sage, gut, noch 4 Haltestellen schaffen wir noch mit diesem Psychopathen. Dann ist der am Zoo ausgestiegen. Ich bin wieder zurückgefahren mit meinem 26er, will Papier, also Dreck in den Papierkorb schmeißen, will da wieder einsteigen. Ich sage, nee, Großer. Ich sage, lassen wir. Ich sage, das hat mir jetzt einmal erreicht, such den anderen Busfahrer, bei mir nicht. Da kriegt er mir an, rotzt mir mitten ins Gesicht und sagt, das Wort. Und dann habe ich so überlegt, jetzt knall ich meine. Und dann ist der aber weggegangen. Und dann hat Gottlob wieder meine Stimme gesagt, du wirst jetzt nicht hinterhergehen, du hast hier den Bus, der läuft. Lass es.
Mhm.
So, und dann habe ich die Leitstelle angerufen und sagte, ja, Kollegin, Sie müssen stehen bleiben, wir müssen das aufnehmen. Und Sie dürfen nicht weiterfahren, wir sind verpflichtet, die Polizei zu rufen und. Ich sage, abhaken. Mhm. Ich sage, ich will weder die Polizei, noch mache ich eine Aussage, noch sonst irgendwie so weit. Ich sage, abhaken. Hier in dieser Zeit, in der wir leben, passiert gar nichts für uns Busfahrer. Wir sind wirklich auf dem letzten Level abgerutscht. Wir sind einfach nichts mehr wert. Nein, Kollegen, geht nicht. Ich sage, ich fahre weiter, ich mache meine Fahrgäste. Es wird immer, immer schlimmer. Und das Schlimme ist, es geht, dieser Rassismusvorwurf geht nicht mehr gegen Weiß. Mhm. Selbst unsere dunkelhäutigen Kollegen werden rassistisch antituliert oder unsere arabischen Kollegen, und wo ich ihm sage, das weiß ich nicht, ich kann es nicht mehr hören. Und deswegen ist es so, wo ich sage, ich gucke jetzt auch eigentlich hoch und sage mir, ich sehe nichts, ich höre nichts, außer Fahrräder, die kommen nicht mit.
Aber was würdest du dir denn von Fahrgästen generell wünschen?
Dass sie die Türen frei machen.
Das ist alles?
Dass sie die Türen nicht blockieren. Kein Telefonieren während der Fahrt, keine Lautsprecher. Also gut, da setze ich mich eh durch. Also ich sage, dann machen Sie bitte den Lautsprecher aus, machen Sie oldschool-mäßig das Ding ans Ohr oder benutzen Sie ein paar Kopfhörer, aber nicht jetzt, wie es ekel war.
Na dann, vielen Dank fürs lustige Gespräch.
Vielen Dank, dass ich eingeladen worden bin, und wir hören uns vielleicht, wenn man zwar raus ist.
So sieht's aus.
Gut.
Noch mehr Geschichten von Antje Bösler gibt's in ihrem Tagebuch einer Berliner Busfahrerin. Und auch im zweiten Buch, was demnächst rauskommt. Bücher also, die zeigen, wie vielfältig dieser Job ist, aber auch wie anstrengend und wie viel Menschlichkeit und manchmal auch Humor da drin steckt. Und in der nächsten Folge geht es um einen Mann, den einige schon gesehen haben, ohne vielleicht seinen Namen zu wissen. Günter Krabbenhöft, der coolste Opa Berlins. Mit Melone, Weste und regelmäßig auf den Tanzflächen von Clubs wie Berghain oder Sisyphos. Doch hinter seinem Stil steckt eine viel tiefere Geschichte. Von einem schwierigen Aufwachsen, von Krisen und davon, sich selbst zu finden. Ich bin Matti Geier und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
Flux FM, was für ein Leben. Weitere außergewöhnliche Biografien auf fluxfm.de.